vielen Dank und jetzt freuen wir uns auf Markus. Markus, dir Gottes Segen. Wir wollen offene Ohren und Herzen haben zu verstehen. So, vielen Dank und jetzt freuen wir uns auf Markus. Markus, dir Gottes Segen. Wir wollen offene Ohren und Herzen haben zu verstehen.
So, vielen Dank. Guten Morgen. Markus, dir Gottes Segen. Das ist heute irgendwie ein sehr besonderer Gottesdienst, finde ich. Wir haben heute irgendwie zwei Gedenkfeiern zelebriert. Zum einen feiern wir den ersten Advent heute, wir feiern die Adventszeit und wir haben auch das Abendmahl gefeiert. Ja, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber das sind zwei Gedenkfeiern oder Momente, die wir uns zum Gedenken nehmen für fast ein und dieselbe Sache, zumindest für ein und dieselbe Geschichte. Ja, wir feiern die Adventszeit, Timo hat eine sehr gute Einleitung gegeben, wir feiern die Adventszeit, weil wir uns an die Ankunft des Herrn erinnern, an die Ankunft von Jesus erinnern. Und wir feiern das Abendmahl, um uns daran zu erinnern, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ja, was eigentlich die gleiche große zusammenhängende Geschichte ist. Und ich finde das schön, dass wir das heute beides im Gottesdienst haben. Und außerdem sieht es noch hier drin weihnachtlich aus. Draußen sieht es auch weihnachtlich aus, pünktlich zum ersten Advent. Ich finde das schön, dass wir das heute war mir eine große Freude, heute rauszuschauen und zu sehen, dass alles so schön weiß ist. Und dann war es mir eine noch größere Freude, mit Sommerreifen frühmorgens hierher zu fahren. Wir haben Adventskonzerte dieses Wochenende in Brake. Ich wurde da auch nochmal rekrutiert. Eigentlich muss ich gar nicht singen, eigentlich begleite ich nur, aber ich hatte trotzdem nach den Konzerten immer keine Stimme mehr. Ich weiß nicht genau warum. Ich glaube, man fühlt so mit den Sängern zum Anlass genommen, um auch ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte einzusteigen. Und das knüpft ganz gut an das, was wir heute schon im Gottesdienst gehört haben. Und ich möchte nicht ganz die klassische Weihnachtsgeschichte mit euch durchgehen, sondern in einen ganz kleinen Teil hineinschauen. Wir sind im Moment ziemlich beschäftigt mit den Vorbereitungen für den Heiligabend-Gottesdienst und ich kriege da momentan ziemlich viel mit, was da so geplant ist. Ich kenne zwar die Inhalte der Predigt noch nicht genau, aber ich weiß, durch welche Geschichte wir so durchgehen werden im Laufe dieses Gottesdienstes an Heiligabend. Und Timo hat vorhin schon erwähnt, dass im Alten Testament die Ankunft des Messias bereits angekündigt wird. Und soweit ich weiß, werden wir an Heiligabend durch diese ganze Geschichte durchgehen. Ja, also der Messias, der angekündigt wird, der Messias, der auf die Erde kommt, der Messias, der für uns stirbt. Und ich möchte euch mitnehmen in eine Geschichte, die mir ganz bedeutsam geworden ist, wegen eines einzelnen Namens oder wegen der Bedeutung dieses Namens. Das hat mich irgendwie sehr ermutigt und einige Gedanken zu diesem Text möchte ich euch teilen. Zunächst mal eine kleine Veranschaulichung dazu. Kennt ihr das, wenn ihr im Auto oder es muss nicht im Auto sein, wenn ihr irgendwo telefoniert und es plötzlich so ein Funk ist? Also ich mache das öfter, gerade wenn ich im Stress bin und viel zu tun habe. Ich habe sehr oft lange Autofahrten. Und wenn ich so eine Liste habe von Telefonaten, die ich irgendwie abarbeiten muss, ich weiß, mich hat jemand versucht zu erreichen, ich müsste dringend mal zurückrufen und ich habe so eine längere Autofahrt, dann mache ich das gerne. Also ganz legal, keine Sorge, geht ja jetzt alles mit Freisprecherrichtung, man muss nicht mal mehr Nummern wählen und so. Und dann kann man auf den Autofahrten schön lange Gespräche führen. Die ganze Zeit so fährt. Aber mir passiert es vor allem hier im Mipperland oder auch, wenn man durchs Land fährt, in Kasseler Bergen oder so, auf der Autobahn unterwegs ist. Mir passiert es dann öfter, dass plötzlich der Gesprächspartner weg ist. Und dass man so vor sich hin redet, manchmal auch eine ganze Weile vielleicht, weil man gerade irgendwas erklärt und plötzlich tot. Und irgendwann fragt man, bist du noch da? Hörst du mich eigentlich noch? Und man stellt diese Frage. Und ich bin mir sicher, die meisten von euch, wahrscheinlich alle von euch, die ein Handy haben, was die alle betrifft, schätze ich, haben diesen Satz schon mehrfach gesagt. Hörst du mich noch? Oder bist du noch da? Und ich glaube, das ist eine Frage, die sich viele Menschen besonders in der Adventszeit stellen. Ich muss gestehen, mich eingeschlossen manchmal. Ich stelle mir auch manchmal die Frage, gerade dann, wenn es auf Weihnachten zugeht. Diese Frage an Gott gerichtet, hörst du mich? Oder man fragt sich vielleicht, nicht unbedingt diese Frage, aber man fragt sich, wie ist eigentlich mein Draht zu Gott gerade? Steht diese Verbindung noch? Oder ist da irgendwie nur noch eine einseitige Verbindung da? Und ich glaube, auch viele Nichtchristen fragen sich das. das, ich glaube auch gerade in der Adventszeit, dann ist es irgendwie, es kommt diese ganze Stimmung hier und man fragt sich, vielleicht gibt es da einen Gott, man fragt sich, wie ist meine Beziehung zu Gott, wie sieht Gott mein Leben,
man fragt sich, wie ist meine Beziehung zu Gott, wie sieht Gott mein Leben,
man fragt sich, wie sieht meine Beziehung zu Gott aus? Und ich erinnere mich an eine Krise, die ich hatte, Glaubenskrise, als ich schon gläubig war, aber als mein Draht zu Gott eben nicht so gut war. Und selbst da habe ich an Weihnachten, obwohl das eigentlich keinen Unterschied macht, ob es Weihnachten oder nicht, ob es Weihnachten ist oder nicht, aber an Weihnachten hatte ich irgendwie ein besonders schlechtes Gewissen, nicht in die Bibel reinzuschauen und dachte mir so, okay, heute ist Weihnachten, aber muss ich irgendwie ein besonders schlechtes Gewissen mal in die Bibel schauen, heute muss ich beten.
Heute ist Weihnachten.
Ich möchte mit euch in einen Teil der Weihnachtsgeschichte einsteigen, wie schon angekündigt. In Lukas 2.
In einen Teil der Weihnachtsgeschichte einsteigen, wie schon
in Lukas. Die Stelle, die ich mit euch betrachten möchte, da ist Jesus bereits geboren. Maria hat Jesus zur Welt gebracht. Das Weihnachtswunder ist bereits geschehen. Der Engel hat zu ihr gesprochen. Sie wird sich vielleicht so langsam darüber bewusst, was für eine große Sache das ist. Und ich möchte mit euch die Verse 21 bis 32 vor allem.
Und ich möchte mit euch die Verse 21
und ganz besonders die Verse ab 25. Aber ich fange ein bisschen vorher an, ab Vers 21, um ein bisschen hier die Geschichte einzuleiten. Ich lese Lukas 2, ab Vers 21. Und als 8 Tage vollendet waren, als man das Kind beschneiden musste, da wurde ihm der Name Jesus gegeben, den der Engel genannt hatte, ehe er im Mutterleib empfangen worden war.
Da wurde ihm der Name Jesus gegeben.
Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Moses vollendet waren, brachten sie ihn nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie im Gesetz des Herrn geschrieben steht, alle männliche Erstgeburt soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um ein Opfer darzubringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist, ein paar Turteltauben oder zwei junge Tauben.
Opfer dazu bringen, wie es im Gesetz des Herrn geboten ist.
So ein paar Beobachtungen gibt es, die man hier im Text machen sollte, denke ich, bevor wir die eigentlichen Verse betrachten, zu denen ich hin möchte. Ich finde das ganz spannend, wenn man sich mal näher überlegt, was das eigentlich alles bedeutet hat, wenn man sich die Geschichte mal näher vor Augen führt. Maria hat den Heiland jetzt geboren. Ja, sie hat eine extrem wichtige Rolle eigentlich, die ihr von Gott zugedacht wurde. Der Engel hat selber zu ihr gesprochen. An ihr ist dieses Wunder geschehen. Und trotzdem hat sie diesen beschwerlichen Weg. Ja, also wir alle wissen, wie Jesus geboren wurde, unter was für Umständen, da würden wir alle eigentlich sagen, das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen für den König der Welt. Und auch für Maria war es nicht so, dass sie Jesus zur Welt gebracht hat und jetzt war sie eine Heilige, jetzt war sie die Königin, jetzt konnte sie sich alles erlauben, alles leisten, jetzt war sie geheiligt für immer. Nein, wir lesen hier, dass sie in diesem ganz normalen Leben unter dem Gesetz, unter dem jüdischen Gesetz weitergelebt hat und wir lesen von diesem ganzen schwerlichen ganz Weg vor der Geburt, wie sie mit dem Esel dahin gekommen sind. Und sie sind lange, lange gelaufen und das auch noch hochschwanger. Dann konnte sie ihr Kind nicht in einem Krankenhaus zur Welt bringen, sondern in einem Stall. Es gab nicht mal eine Herberge. Und jetzt müssen Josef und Maria laufen, um das Kind zu Gott zu bringen. Und auch, wenn ihr schaut in Vers 22, als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz Mose vollbracht waren, und das überliest man so schnell, aber sie war ja durch die Geburt erstmal unrein geworden, musste sich nach diesem jüdischen Gesetz erstmal diese Tage hinter sich bringen, um wieder rein zu werden. Und dann bringen sie Jesus zu Gott. Und ich finde das so ein schönes Bild, dass sie Jesus zum Herrn bringen. Also sie bringen eigentlich Gott zu Gott, aber das wissen sie noch nicht. Sie bringen Jesus zum Herrn, sie bringen das, was Gott gegeben hat, zu Gott.
Aber das wissen sie noch nicht. Sie bringen Jesus.
Und nur mal so eine kleine Randbemerkung, das wäre für uns auch es ist für uns ein wichtiges Vorbild, denke ich. Ja, wir haben vielleicht nicht unbedingt ein Kind zu Gott zu bringen, aber mit Sicherheit hast du etwas, was du vor Gott bringen kannst, was Gott dir gegeben hat. Ja, eigentlich alles, was du hast, hat Gott dir gegeben. Und manchmal sich darüber Gedanken zu machen, diesen Weg auf sich zu nehmen, auch etwas Gott zur Verfügung zu stellen, was er uns geschenkt hat. Wir als Christen, Christen, wenn wir zu Jesus gehören, nicht automatisch eine Sonderstellung in der Welt haben und auch nicht automatisch eine Sonderstellung in der Art und Weise, wie wir leben. Wir haben vielleicht eine Sonderstellung bei Gott. Wir haben ganz gewiss eine Sonderstellung bei Gott, aber es ändert nicht automatisch unser Leben. Und wir haben beim Neuen Testament ja oft so im Kopf, da ist Jesus gekommen, jetzt ist alles einfach. Jetzt gibt es nicht mehr diese alten Gesetze und wir müssen keine Opfer mehr darbringen. Aber Maria musste das hier noch tun. Und auch wir leben in den Gesetzen der Welt, wenn wir zu Gott gehören und müssen uns nach bestimmten Dingen richten und müssen auch aufpassen, dass unser Draht und unsere Verbindung zu Gott noch steht. Das ist kein einmaliges Gespräch, was wir führen mit Gott. Das ist vielleicht eine Entscheidung, aber dieser Draht muss dauerhaft bestehen. Wir leben trotzdem noch mit den gleichen erschwerten Bedingungen in dieser Welt. Ein Leben mit Gott macht auch nicht alles einfacher. Das ist einfach so. Es gibt uns eine große Hoffnung, wenn wir diese Entscheidung getroffen haben, unser Leben mit Gott zu gehen. Aber dieses Leben mit Gott zu gehen, das ist auch nicht unbedingt einfach. Ich möchte jetzt gerne auf den Namen zu sprechen kommen, den ich am Anfang erwähnt habe. Ich habe gesagt, mich hat eine Geschichte aus der Bibel ermutigt wegen der Bedeutung eines Namens, als ich die zufällig las. Es geht um die nächsten Verse, die sich jetzt hier anschließen. Lukas 2, Abvers 25. Da lesen wir von einem Simeon, zu dem Maria und Josef gehen. Und dieser Name Simeon, weiß jemand, was dieser Name bedeutet? Zu dem Maria und Josef gehen. Ich sage es euch, ich wusste es vorher auch nicht, das war das Bild, was ich eigentlich freuen wollte, komme ich gleich. Simeon heißt, Gott hat gehört. Ich sage es euch, heißt, Gott hat gehört. Und was ich so beeindruckend finde an diesem Text, ist nicht nur der Name, dass diese Person einfach diesen Namen trägt, wie viele einfach zufällig irgendeinen Namen tragen, sondern dass diese Person genau das lebt. Wir werden das jetzt in den folgenden Versen betrachten. Ich denke, man kann einige gute Prinzipien für uns auch in unserem alltäglichen Leben davon ableiten, wenn wir uns diese Frage stellen und uns fragen, wie gehen wir mit dieser Frage denn um? Oder wenn wir merken, irgendwie hört mich der andere nicht mehr. Oder wenn Gott hört mich irgendwie nicht mehr. Was kann ich denn machen? Wie kann ich mit dieser Frage umgehen? Dann liefert uns Simeon hier, finde ich, in wenigen knappen Versen ein sehr gutes Beispiel, wie man das auch lebt. Wie er seinen Namen gelebt hat, ist voller Überzeugung. Gott hat gehört. Ich lese mal die ersten Verse. Lukas 2, Abvers 25. In Vers 25, da erfahren wir ein bisschen was über Simeon. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm.
Okay, zugegeben, es ist nicht viel, was wir über Simeon erfahren, aber eine ganz entscheidende Sache. Einige entscheidende Dinge.
Wir lesen hier, Simeon war gottesfürchtig. Damit können wir alle was anfangen, denke ich, mit diesem Begriff. Und wir lesen, der Heilige Geist war auf ihm.
Das heißt, Simeon hatte eine Beziehung zu Gott. Simeon war ein gläubiger Mann. Simeon war von Gott angenommen, wenn der Heilige Geist auf ihm war.
Ja, das lesen wir hier in einem Vers, aber das wird sehr deutlich.
Was kann ich tun, damit mich der andere hört? Was wäre denn nötig für eine Verbindung? Und wenn du unterwegs bist und deine Handyverbindung bricht plötzlich ab, dann überlegst du dir vielleicht auch, oh, was kann ich machen? Und wenn es sehr dringend ist und du musst eigentlich, du brauchst jetzt diese Verbindung ganz dringend, du brauchst jetzt dringend dieses Telefongespräch, dann gehst du vielleicht woanders hin, wo du einen besseren Empfang hast. Vielleicht leihst du dir ein Handy aus von jemandem, der einen anderen Anbieter hat, der hat vielleicht besseres Netz. Oder du fährst runter von der Autobahn irgendwo hin, wo du glaubst, dass du Empfang haben könntest oder wo du glaubst, dass es da ein Telefon gibt, weil du ganz dringend gerade diese Verbindung brauchst. Und du stellst dir die Frage, was kann ich für eine gute Verbindung tun. Und wenn du dir diese Frage stellst in Bezug auf Gott und du bist dir mal nicht, du bist dir nicht mal sicher, ob du eine Verbindung zu Gott haben kannst, oder du bist dir nicht sicher, ob du eine Verbindung zu Gott hast, du fragst dich, was ist der erste Schritt für diese Frage? Simeon lebt uns vor und hier wird es deutlich durch das, was diesen Namen Simeon auszeichnet, dass eine
Das ist eine Voraussetzung
für eine gute Verbindung,
für eine Beziehung
zu Gott auch ist. Wenn wir mal diesem Beispiel mit dem Telefonat bleiben, könnte man vielleicht sagen, man muss Gottes Nummer irgendwo haben. Du musst Gott in deinem Telefonbuch haben.
Du musst Gott in deinem Telefonbuch
in deinem Adressspeicher, in deinem Handy. Wie willst du sonst den Draht zu Gott aufbauen? Wir lesen hier nicht viel über Simeon.
Wir wissen nicht genau,
was das für ein Mann war, wo genau der herkam, wie alt er gewesen ist. Das ist aber auch alles gar nicht wichtig. Wir erfahren eine entscheidende Sache, wenn es dann darum geht, wer er ist. Wir erfahren, dass er ein gläubiger Mann war, dass er eine Beziehung zu Gott hat und dass diese Möglichkeit zur Verbindung besteht. Er hat Gottes Telefonnummer. Der Heilige Geist ist auf ihm. Und wir alle, die wir gläubig sind, wenn wir alle dieses Gottesgeschenk angenommen haben und gesagt haben, ja Gott, ich möchte eine Beziehung zu dir, dann gibt er uns auch gerne seine Telefonnummer und wir haben schon mal die Grundvoraussetzungen dafür. Ich lese Vers 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe.
Hier gibt es eine ganz konkrete Zusage für Simeon, dass er den Gesalbten sieht, bevor er stirbt.
Es gibt vielleicht nicht immer so eine konkrete Zusage oder vielleicht ist diese Zusage nicht auf uns zu treffen. Aber wichtig und bezeichnend finde ich hier, dass es heißt, er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen.
Er hat eine Zusage empfangen.
Geht er nicht mehr? Ich bin hier irgendwie raus, glaube ich. Wann ist er, aber
jetzt geht's.
Ein weiter wichtiger Punkt, finde ich, für eine gute Verbindung. Auf Gottes Zusagen vertrauen und das erfordert manchmal viel Geduld. Wenn du dich fragst, ist meine Verbindung zu Gott da und du hast diese Voraussetzung, ja, ich habe Gottes Telefonnummer, ich stehe in einer Beziehung zu ihm. Irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, es kommt gerade keine Antwort von der anderen Seite. Irgendwie ist es still am anderen Ende der Leitung. Vielleicht schweigt Gott auch einfach gerade. Vielleicht musst du gerade gar keine bestimmte Antwort erhalten oder gar keine Reaktion auf das, was du gesagt hast. Vielleicht schweigt Gott gerade, weil du eine Aufgabe zu erfüllen hast oder weil du Geduld beweisen sollst, weil es gerade dran ist, auf Gott zu vertrauen. Vielleicht auf etwas, was er dir schon gesagt hat, was du eigentlich weißt, woran du aber gerade zweifelst. Vielleicht erfordert es einfach nur Geduld.
Und wenn wir das jetzt im ganzen
Zusammenhang der Weihnachtsgeschichte auch nochmal betrachten, wie viel Vertrauen Josef und Maria haben mussten, malt euch nochmal diese Situation vor Augen. Also, ich meine, wir können uns nicht vorstellen, wie das ist, uns in die damalige Zeit zurückzuversetzen und dann passiert so etwas. Und wir haben das schon in der Kindergeschichte gehört. Also für Josef und Maria wird plötzlich schwanger und kann sich gar nicht erklären, wie das geschehen ist. Das war überhaupt nicht geplant. Für Josef wahrscheinlich noch schwieriger, das Ganze irgendwie, also darauf wirklich zu vertrauen, dass das jetzt ein Wunder ist, was von Gott kommt. Und die ganzen Voraussetzungen waren nicht da. Eigentlich waren die Voraussetzungen überhaupt nicht da, ein Kind auf die Welt zu bringen, schon gar nicht das Ganze. Und die ganzen unvorbereitet waren nicht da, alles zu managen und eigentlich auch gar nicht genau zu wissen, wo geht das denn hin? Die hatten noch nicht den ganzen Heilsplan Gottes vor sich ausgebreitet. Und die wussten nicht, was ihnen geschehen wird. Sie haben aber eine Zusage bekommen von Gott. Der Engel hat zu ihnen gesprochen. Das heißt, diese Zusage haben sie gekriegt, auch wenn sie nicht wussten, wohin es geht. Diese Zusage haben sie gekriegt, auch wenn eigentlich bei ihnen nichts vorhanden war, wo man etwas draus machen konnte. Vielleicht fühlst du dich so, vielleicht denkst du, ich weiß nicht, was bei mir vorhanden ist,
wo mit Gott arbeiten will. Gott hat mir eine Zusage gegeben, dass er mich gebrauchen möchte, oder Gott hat mir die Zusage gegeben, dass er mich führen wird, aber ich weiß gar nicht, was Gott mit meinem mickrigen Leben tun soll. Die Voraussetzungen stimmen nicht. Manchmal brauchst du einfach nur Geduld und Gott zeigt dir, was er daraus macht, aus diesen wenigen Mitteln. Und da musste ich an eine sehr schöne Geschichte denken, die bringt mich immer wieder zum Lachen. Das ist eine sehr schöne Erinnerung. Als ich in Kalifornien damals gewohnt habe, dann haben wir ab und zu mal so ein paar Konzerte gespielt mit einer kleinen Band und sind so durch ganz kleine Clubs, ganz kleine Locations getingelt und haben gespielt. Und ich erinnere mich an einen Abend ganz besonders, als wir in so einem kleinen Club waren, in Kalifornien, nahe der mexikanischen Grenze. Der wurde nur von Mexikanern irgendwie betrieben. Und wir waren mit einer sehr kleinen Band unterwegs. Wir hatten nicht unsere eigene Technik dabei. Also wir hatten unsere Instrumente, aber sonst eigentlich nichts. Und diese Locations waren eigentlich Clubs, wo öfter Musik gespielt wird. Das heißt, die hatten normalerweise die entsprechende Technik. Und die meisten hatten auch irgendeine Form von Licht und ein Lichtpult, womit man das Licht so steuern kann. Dass das die Musik ein bisschen untermalt. Manchmal von hier, dann kann man oben Sachen einprogrammieren und dann wird das Licht entsprechend gesteuert, so zum Takt der Musik oder solche Dinge. Und sowas gab es eigentlich überall. Und dann kamen wir in diesen Club und denen war das ganz unangenehm, dass sie nicht so ein Licht hatten. Die hatten nur so normale Scheinwerfer. Und sowas gab es ausmachen und das war's. Und für uns war das gar nicht so schlimm. Wir haben gesagt, mach Luck, keine Sorgen, wir können ja trotzdem spielen. Aber diese Mexikaner wurden ganz unruhig, weil sie dachten, wir haben nicht die Voraussetzungen, die alle anderen hatten. Und für uns war das gar nicht so schlimm. Wir können denen kein gutes Licht geben. Und dann haben die angefangen zu diskutieren, wo sie vielleicht sowas noch herkriegen oder was sie da machen können. Und wir haben gesagt, das macht überhaupt nichts, ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben angefangen zu spielen, einfach mit ganz normalem Licht. Und als wir so zur Hälfte durch waren, dann fing plötzlich an, zu blinken. Im Takt der Musik ging plötzlich an und aus. Und ich dachte, wow. Und die haben doch noch irgendwas aufgegriffen. Vielleicht sind die zum anderen Club rüber, haben sich irgendwas geliehen, haben da irgendwas gemacht. Und dann irgendwann habe ich mich zufällig umgedreht. Ich werde das nie vergessen, dieses Bild. Ich habe mich umgedreht, hinter mir auf der Bühne saß an der Wand einer dieser Mexikaner, neben den ganzen Steckdosen, wo die Lampen eingesteckt waren, und hat im Takt der Musik, das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und als ich die Geschichte fiel mir neulich so unvermittelt ein und ich dachte, das passt so schön zu diesen Voraussetzungen. Ich könnte noch lange weiter erzählen von dieser Anekdote, aber das ist genau das, aus wenigen Mitteln doch irgendetwas zu machen. Und vielleicht hast du erstmal keine Idee. Vielleicht hast du gerade nichts, was von Gott kommt und du denkst, wo soll ich denn hin? Was soll ich aus den Mitteln, die ich habe, machen? Oder was möchte Gott daraus machen? Aber er kann auch mit wenigem etwas anfangen und manchmal braucht es einfach nur Geduld und dann ist vielleicht das halbe Konzert vorbei, aber du merkst, wow, es wird doch was daraus gemacht, aus dem wenigen, was zur Verfügung steht. Und wir haben auch diese Zusage, diese allgemeine Zusage, dass wir ihm vertrauen können. Und alle Zusagen, die Gott gibt, erfüllen sich auch. Alles, was Gott uns zusagt, trifft auch ein. Und darauf können wir vertrauen, auch wenn gerade die andere Leitung oder das andere Ende der Leitung schweigt. Ich möchte weiterlesen, Vers 27. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, lässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort. Erstens erfüllt sich hier die Zusage. Ja, das ist die eigentliche Geschichte, die wir lesen. Also die eigentliche Geschichte, die hier geschieht, ist, dass Simeon durch den Geist Gottes geführt wird, in diesen Tempel zu gehen, weil Josef und Maria kommen mit dem Christuskind, um es vor Gott zu bringen. Und Gott gibt Simeon diesen Auftrag, dorthin zu gehen. Das ist die Geschichte, wie sie hier passiert. Und was ganz wichtig ist in diesen Versen, in Vers 29 lesen wir,
Nun, Herr, erlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort.
Die Zusage hat sich erfüllt. Bevor Simeon gestorben ist, hat er den Gesalbten, den versprochenen Messias, gesehen. Er brauchte Geduld. Und wahrscheinlich war er schon alt, wenn das hier so beschrieben wird. Und wenn er auch sagt, okay, so nach dem Motto, jetzt kann ich sterben, jetzt kann ich in Frieden ruhen, weil sich Gottes Zusage erfüllt hat. Jetzt weiß ich das, was noch geschehen musste auf Erden, solange ich hier auf Erden bin.
Das lesen wir in Vers 29 und in Vers 27 heißt es, er kam auf Antrieb des Geistes.
Ich habe eben schon gesagt, er kam auf Antrieb, weil der Geist Gottes ihn dorthin geführt hat.
Er kam, weil Gott ihn damit beauftragt.
Und Gott führt uns auch. Und manchmal weißt du vielleicht auch ganz genau, was er eigentlich von dir möchte. Aber vielleicht ist dein Ende der Leitung gerade tot. Wir müssen auch auf Gottes Führung hören. Es sind nicht nur wir die Redenden und haben manchmal das Gefühl, das andere Ende hört nicht zu oder da kommt gerade keine Reaktion. Manchmal ist vielleicht dein Ende der Leitung tot. Und das habe ich auch schon erlebt, dass ich mit jemandem telefoniert habe. Plötzlich war auf der anderen Seite nichts mehr. Und ich habe gefragt, hörst du mich noch? Bist du noch da? Hörst du mich noch? Immer wieder diese Frage gestellt, die wir vielleicht auch manchmal Gott stellen. Und dann irgendwann legt man auf und dann kommt irgendwann ein Rückruf oder man probiert es nochmal. Und dann habe ich gesagt, ja, du warst plötzlich weg. Du hast mir nicht mehr geantwortet. Und dann sagt das andere Ende, nee, du warst weg. Ich habe dich wunderbar gehört. Ich habe gehört, wie du dauernd gefragt hast, bist du noch da? Und ich habe immer gesagt, ja, ich bin noch da. Aber du hast nicht darauf reagiert. Und manchmal ist auch das die Ursache, dass wir vielleicht nicht darauf reagieren. Und manchmal nicht hören. Wir vielleicht nicht darauf reagieren. Gott kann mit wenigen Mitteln manchmal viel machen. Das habe ich eben bei dem zweiten Punkt gesagt. Wir müssen auch auf Gott hören und darauf vertrauen, dass er das wirklich tut und müssen diesen Schritt auch gehen. Mir geht es manchmal so, dass ich zweifle, dass Gott mit dem kleinen bisschen etwas anfangen kann. Manchmal denke ich mir vielleicht, okay, das wäre trotzdem gut, das jetzt so zu machen. Aber ich denke, was will Gott denn damit? Und manchmal, wenn so Kollekten eingesammelt werden, wenn wir Spenden einsammeln in der Gemeinde, mir geht es manchmal so, dass ich kein Bargeld dabei habe. Heute in der heutigen Zeit, wenn man bezahlt, fast überall mit Karte. Manchmal habe ich kein Bargeld und ich möchte so gern was geben. Und dann macht man den Geldbeutel auf und man hat ja immer noch so ein paar Reste an Kleingeld, die man aus dem Geldbeutel nie los wird. Und dann guckt man da so rein, die Kollekte geht rum und man sieht, oh, 63 Cent. Und bei mir manchmal noch so 7-8 an so rein, die Kollekte geht rum und man sieht, oh, rote Kupfergeld, das kann ich jetzt nicht rein. Und bei mir manchmal noch das aus.
Und was soll Gott damit machen? Und manchmal macht man es vielleicht lieber nicht.
Vielleicht auch aus Angst, dass es die Person nebendran sieht.
Oder dass es die Leute beim Auszählen sehen. Und man denkt sich, mit dem Klimpergeld, ich nehme lieber nächste Woche was mit, dass ich einen Schein reinwerfen kann. Meistens vergisst man es aber. Man vertraut manchmal nicht drauf, was Gott Großes daraus machen kann. Und als wir das letzte Mal hier hatten, oder ich weiß nicht, ob es das letzte Mal war, aber vor 3-4 Wochen haben wir hier eine Spende eingesammelt. Und ich war mit Robert hier drin und habe die Spende von einer einzelnen Person, die das alles so da reingekippt hat. Und dann habe ich mich so selber dabei ertappt, wie oft mir das so ging und ich nicht den Mut hatte, nicht den reinzuwerfen. Und mich hat das so ermutigt, ich habe da noch tagelang danach dran gedacht. Und als ich jetzt daran denken musste, war das für mich nochmal eine Ermutigung. Und ich weiß ja nicht, ob es eine Person war, ich weiß auch nicht, ob die Person hier ist heute. Aber wenn du das warst, Gott hat schon Großes daraus gemacht, weil mich hat das sehr ermutigt, mich hat das auch ein bisschen überführt, muss ich sagen. Und es hat mir gedient für die heutige Predigt, um es als veranschaulichen zu nehmen. Dass man solche Schritte auch wagt. Wenn Gott dir was aufs Herz legt und wenn du eigentlich weißt, was du vielleicht machen könntest, was eine gute Sache wäre, aber du denkst, na, ob Gott damit was anfangen wäre, aber du denkst, ob das realistisch ist, aber wir sollen auf Gott hören. Wenn er uns etwas aufs Herz legt, macht es einfach.
Wir sollen auf,
damit er euch auch wieder erreichen kann, damit ihr nicht das tote Ende der Leitung seid.
Damit er euch auch wieder erreichen kann, damit ihr nicht das tote
Ende die abschließenden Verse, die ich mit euch betrachten möchte, ab Vers 29,
die schlagen so ein bisschen in die Kerbe,
abschließenden Verse, die ich mit euch betrachten,
was wir davon haben.
29,
man fragt sich heute immer so, was
hat sich denn die abschließenden
Verse, was haben wir davon,
was bringt mir
was
das?
Wir davon haben.
Und
man fragt sich heute immer so,
diese drei Punkte, die wir da jetzt gesehen haben, in Simeons Leben, und wie ich schon gesagt habe, Simeon hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Ja? Sein Name bedeutet, Gott hat gehört, und Simeon hat offensichtlich hier nicht daran gezweifelt. Er hat diese Punkte gelebt. Und wenn wir jetzt fragen, was haben wir denn davon, was resultiert daraus, dann lesen wir das in Vers 30 bis 32. In Vers 30 heißt es,
gesehen hat. Aber auch wir haben den gleichen Lohn.
Gott bringt das Heil.
Gott bringt das Heil.
Und das bringt es uns, wenn unsere Verbindung zu Gott steht.
Ja, es ist vielleicht eine einmalige Entscheidung, ob du mit Gott in Verbindung trittst.
Und ich bin überzeugt,
dann bekommst du auch das Heil zugesprochen.
Aber dieser Lohn wird umso größer, wenn du wirklich diese Verbindung zu Gott aufrechterhältst, wenn du diesen Draht zu Gott hast.
Und das ist der größte Lohn, den man überhaupt nur bekommen könnte.
Gott bringt das Heil. Das hat hier Simeon auch erkannt. Das ist
das Heil. Das hat hier Simeon
die Folge dieses Lebens, dieses Gehorsams auch, den Simeon gezeigt hat. Simeon hat auf Gott gehört. Er ist in den Tempel gegangen, weil Gott ihm das gesagt hat. Hätte er darauf nicht gehört, hätte er dieses Heil an diesem Tag nicht gesehen.
Hätte Jesus nicht gesehen,
wenn er Gottes Ruf nicht befolgt hätte. Was auch noch wichtig ist, finde ich, in Vers 29, nun, Herr, entlässt du deinen Knecht
in Frieden nach deinem Wort.
Hier haben wir so einen endlichen Frieden.
Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht
in Frieden. Simeon hat endlich diese Verheißung. Diese Verheißung hat sich erfüllt, die ihm entgegengebracht wurde. Und wichtig ist dieses gute Ende.
Und wenn wir nochmal die Weihnachtsgeschichte betrachten, diese ganzen Voraussetzungen, die eigentlich nicht gestimmt haben für die Ankunft des Messias.
Der Stall
und
zwei arme Leute, die nicht darauf eingestellt waren, ein Kind zu kriegen. Dann hat Gott doch ein perfektes Ende daraus gemacht,
als Jesus für uns am Kreuz gestorben ist.
Jesus hat für uns alles perfekt gemacht, diesen ganzen Weg. Und Gott braucht nicht unbedingt einen perfekten Anfang, um ein gutes Ende daraus zu machen. Und viel wichtiger ist das gute Ende, ganz egal, was du für einen Anfang hattest. Wichtig ist, dass du ein gutes Ende hast, dass du am Ende, so wie Simeon, dastehen kannst und sagen kannst, ja,
die Verheißung hat sich erfüllt,
ich habe das Heil, ich habe es gesehen, die Verheißung hat sich erfüllt, ich habe die Verheißung gesehen,
es ist gut, zu Ende
gegangen. Ich habe es gesehen,
die Verheißung hat sich erfüllt, ich habe die Verheißung gesehen,
es ist gut, Gott kann jedem Anfang ein perfektes Ende machen. Ich habe auch eine Geschichte gehört vor einiger Zeit in einem ganz anderen Zusammenhang, die passt aber eigentlich perfekt, um das Evangelium zu illustrieren. Da war ein Mann in einer Welt, die von einem ungerechten König beherrscht wurde, und er wurde ungerechterweise in einen hohen Turm eingesperrt. Er hatte eigentlich nichts verbrochen, aber der schlechte König hat ihn in einen ganz hohen Turm eingesperrt. Man konnte an diesem Turm nicht hochklettern, es war unmöglich rauszuspringen und zu überleben, es gab keine Leiter, die so lang war, und man konnte auch nicht ein Tau so weit hochwerfen, dass es bis oben ankommt. Dieser Mann im Turm hatte erstmal sehr viel Geduld, weil er darauf vertraut hat, dass seine Frau ihn retten wird. Ihr merkt schon so eine Parallele. Ne? Er hat gewartet, hatte Vertrauen, dass seine Frau ihn retten wird. Dann kam seine Frau und er hat gesehen, wie sie unten auftritt. Er hat gewartet, wie dazu Gatte
Vertrauen,
dass seine Frau. Und er hat nicht gesehen, was sie macht, aber die Frau hat ein ziemlich starkes Insekt gefangen. Und die meisten Insekten stehen total auf Zucker und auf süße Dinge. Und sie hat diesem Insekt an die ganz langen Fühler vorne dran ein bisschen Honig geschmiert, sodass das Insekt immer weiterläuft, weil es vor sich den Honig riecht, aber nicht drankommt. Und daran hat sie einen ganz, 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 ganz dünnen Faden gemacht, Bindfaden, den das Insekt auch ziehen kann, womit er keine Probleme hat. Und dieser Faden war fast endlos lang, also bis zum Turm hoch hat er gereicht. Und dieses Insekt hat sie den Turm hochgescheucht und es ist immer weiter.
Dieser Faden war
und hat diesen ganz, ganz leichten Faden
bis zum Turm hoch.
Der Mann hatte weiter Geduld, hat darauf vertraut, dass er gerettet wird, hat oben diesen Faden in Empfang genommen, an dem das kleine Insekt hing, hat den losgebunden und hat diesen dünnen Faden weitergezogen. An dem dünnen Faden war ein etwas dickerer Bindfaden.
den der dünne Faden gerade noch halten konnte, ist er weitergezogen, bis der Faden dicker wurde. Irgendwann kam ein Seil, und an diesem Seil konnte er ein noch schwereres Tau nach oben ziehen, das lang genug war, aber das man nicht aus eigener Kraft hätte hochwerfen. Und an diesem Tau konnte er runter. Und ich finde, das ist eine schöne Veranschauliche für das Evangelium, wenn es heißt, wir müssen uns in Geduld üben, wir wissen aber, dass wir gerettet werden. Diese Gewissheit haben wir, und wir wissen manchmal nicht, wie Gott das einstellt, wie Gott aus so einem kleinen, aus so einem winzigen Insekt das machen kann. Dass wir gerettet aber er kann ein perfektes Ende machen, auch wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. Und das haben wir davon. Er bringt das Heil. Und wenn wir hier betrachten, wie das Heil beschrieben wird, zum Abschluss Vers 31 und 32, dann lesen wir hier auch, dass es nicht nur um das Heil geht, was Simeon gesehen hat. Wir lesen hier, das Heil wird jedem Menschen angeboten. In Vers 31 heißt es, dann lesen wir hier auch, dass du, also das Heil, dass du vor allen Völkern bereitet hast. Es gilt uns allen. Und in Vers 32 lesen wir, was es bedeutet, für uns auch jetzt schon auf der Erde. Es ist, ja, und das Heil offenbart uns etwas. Jesus offenbart uns etwas. Das ist das Heil, was uns allen gilt, was unsere Belohnung ist, was wir davon haben. Und zum Abschluss möchte ich dir diese Frage einfach stellen. Die beantwortest du für dich. Wie du den Namen Simeon gerade gebrauchen könntest, ob du heute ein Simeon bist, ob du sagen kannst, ja. Ich kann da fest drauf vertrauen und ich weiß, dass mein Name Simeon ist, dass ich sagen kann, Gott hat gehört. Oder fragst du dich das gerade? Hat Gott überhaupt meine Anfrage gehört? Oder kenne ich überhaupt diesen Gott? Habe ich überhaupt seine Telefonnummer in meinem Kurzwahlspeicher? Und wenn du da Fragen hast, dann geh auf jemanden zu. Geh auf jemanden zu, von dem du den Eindruck hast, er kann das wirklich aus vollster Überzeugung sagen, dass er Simeon heißt. Also im übertragenen Sinne, dass er wirklich das lebt, was dieser Simeon hier gelebt hat. Das würde ich jedem von uns wünschen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was davon mitnehmen könnt, von diesen Punkten, die Simeon uns hier durch diese paar simplen Verse eigentlich von diesem Punkt vorgelegt hat. Dann lass